HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Martin Luther ist in aller Munde. Lässt sich der Graben, der uns heute von diesem Mann des ausgehenden Mittelalters trennt, überhaupt überwinden? Zwei Zeitgenossen, der Benediktinermönch Anselm Grün und der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, sind überzeugt, dass Luther nicht nur Geschichte ist. Als Mensch und Gottsucher hat er Fragen aufgeworfen, die auch heute noch Resonanz erzeugen. Im Gespräch geben die beiden ihren Erfahrungen Ausdruck. Wie inspirieren Martin Luther und die Reformation heute noch? Und wo fordern sie heraus? Die HR-Kirchenredakteure Lothar Bauer-Ochse und Klaus Hofmeister haben mit Anselm Grün und Nikolaus Schneider über Luthers Glaubensverständnis gesprochen und über die Impulse, die er mit seinem Verständnis von Angst und Freiheit für die heutige Zeit geben kann.
Eines der Stichworte, das wir ansprechen wollen, ist die Angst. Es ist kein Grundwort der Reformation, denn eigentlich ist es die Freiheit von Angst, für die Luther steht. Aber bleiben wir nochmal bei Luthers Angst, Ängsten, seiner Grundangst, dieser Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie können wir diese Angst verstehen, damit wir Luther verstehen?
Ich denke, es hat mit der Frömmigkeitsprägung zu tun, die er in seinem Elternhaus erfahren hat, dass er etwa bei dem Namen Christus erschrocken sei, der ihm dann bedrohlich erschien und wie ein Richter, dem er gar nicht genügen kann. Also wie werde ich Gott gegenüber gerecht? Es gab im Mittelalter ja eine Vorstellung davon, dass der Weg des Klosters der sichere Weg sei zu Gott. Und dann im ersten Semester, ganz am Anfang, eben nach einem Besuch der Eltern auf der Rückfahrt, hatte er dann dieses Erlebnis. In der Nähe des Dorfes Stotternheim kam er in ein Gewitter. Und da ist wohl ein Blitz ganz in seiner Nähe eingeschlagen. Und das hat er offensichtlich eingeordnet als Aufforderung, nun sich Gott noch in anderer Weise zuzuwenden. Und dann kam Anna Hilf, ich will ein Mönch werden. Und dann hat er das noch in diesem ersten Semester, in dieser Zeit umgesetzt. Wenn Sie so wollen, ist das der Versuch, die inneren Ängste aus der Beziehung zu Gott herauszufallen, aus dem Leben herauszufallen, der Verdammnis anheimzufallen, so weit zu beruhigen, dass er dann mit einem beruhigten Gewissen auf Gott zugehen kann. Aber ich glaube, das Entscheidende am Klosterleben war seine Begegnung mit den Beichtvätern, muss man sagen. Und der entscheidende Mann war sicher Staupitz, der ihm Zugang zur Bibel vermittelt hat, der ihn auf Christus aufmerksam gemacht hat und der ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass Gott sich ihm in Gnade zuwendet. Und als er dann Bibeltheologe wurde, da kam es zu dieser Erkenntnis, die Gerechtigkeit Gottes heißt nicht, dass ich vor Gott gerecht werden muss, sondern dass Gott durch Christus mich gerecht macht. Aber so eine gewisse Grundangst, die dann sich auch äußerte als Angst vor den Anfechtungen durch den Teufel, diese Grundangst ist ihm doch geblieben und spiegelt vielleicht auch etwas von einer mittelalterlichen Lebensangst. Die Todeserfahrungen mitten im Leben waren ja den Menschen ganz nah und ganz anders gegenwärtig. Das können wir heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Also das blieb ja bei Luther. Anfechtungen blieben.
Wie weit ist das entfernt, dieses Problem, das Luther umgetrieben hat, von heutigem Empfinden? Mir kommt es gar nicht so entfernt vor.
Gut, ich erlebe durchaus manche, die ins Kloster gehen und meinen, damit können sie alles richtig machen. Also es gibt schon immer wieder Menschen, die Angst haben, dass sie nicht gut genug sind, dass sie in die Hölle kommen. Das ist sicher nicht so verbreitet wie zur Zeit Luthers, aber es ist nach wie vor eine Frage, dass Menschen sich selber ablehnen, sich nicht gut finden. Die Rechtfertigung allein aus dem Glauben müssen wir heute natürlich anders übersetzen, dass ich bedingungslos angenommen bin, dass ich nicht durch Leistung, durch Rituale und alles Mögliche das erkaufen muss. Da sind wir Luther dankbar und das ist auch ganz unsere Theologie. Mich hat überzeugt, was Erik Erikson schreibt. Luther, sagt er, hat die Drecksarbeit seiner Zeit geleistet. Also er hat diese depressive Stimmung seiner Zeit wahrgenommen. Und indem er sie spirituell gelöst hat, hat er sicher einen wichtigen Beitrag auch für seine Zeit. Also wenn man heute sieht, depressive Menschen sind nicht einfach nur kranke Menschen, sondern oft sehr sensible Menschen, die auch heute spüren, was nicht gut läuft. Und Luther hat die Stimmung seiner Zeit, diese ängstliche Stimmung, die hat er in sich aufgenommen und hat damit natürlich einen heilenden Beitrag geleistet, auch für seine Zeit, die Rechtfertigung allein aus dem Glauben und nicht eben noch mehr Ablässe, noch mehr Geld geben, noch mehr Messen lesen. Das war ja damals so die Tendenz, durch noch mehr kann ich diese Angst überwinden. Diese Erkenntnis, die bleibt auch für uns maßgebend.
Mit der Drecksarbeit finde ich ein schönes Bild. Der Luther hat mal selber so ein Bild gewählt, als er sein Verhältnis zu Philipp Melanchthon beschrieben hat. Da hat er gesagt, ich bin die Wildsau im Unterholz. Ich muss dafür Sauberkeit sorgen und so, das alles aufräumen. Und dann kommt Magister Philippus und ordnet alles schön in guten Sätzen. Also, so hat er das Verhältnis beschrieben. Aber nochmal zur Angst. Ich glaube auch, das ist nicht nur ein mittelalterliches Phänomen. Ängste gibt es auch heute. Sich selber nicht zu genügen, den Anforderungen des Berufes nicht zu genügen, den Anforderungen des Rollenbildes nicht zu genügen. Und wir erleben ja jetzt in diesen Zeiten mit diesem unglaublichen Populismus in unserem Land, in Europa, in den Vereinigten Staaten, jetzt der Wahl von Herrn Trump, das funktioniert ja offensichtlich nur auf dem Hintergrund von Verlustängsten und Abstiegsängsten ganzer Bevölkerungsschichten. Also Angst ist etwas, was auch für unsere Zeit eins der Hauptthemen ist und von daher ist von den reformatorischen Hauptworten das Wort der Gnade mindestens so wichtig wie das Wort der Freiheit.
Wie war damals das Bild vom Menschen? Also man sprach ja natürlich heute wie damals davon, dass er Sünder war, aber wie tief ging das, diese Selbstbezichtigung? Wie war das Menschenbild damals?
Gut, es war sicher damals ein negatives Menschenbild, der Mensch ist Sünder. Wenn ich die Menschen denen vermittle, dass sie Sünder sind, und dass sie angewiesen sind auf die Gnadenmittel der Kirche, dann ist es auch ein Machtausbruch, ein schlechtes Gewissen zu erzeugen, sagt die Psychologie, ist die subtilste Form von Machtausübung. Und man hat die Menschen dann auch klein gehalten, damit sie dann zur Kirche kommen und dann wieder was bekommen dafür. Also da hat die Kirche sich ein Stück an die Stelle Gottes gestellt. Also Gott macht gerecht und nicht die Kirche.
Für Luther war ja Gott im Kern immer so dieser richtende, dieser strafende Gott. Ist das im Mittelalter in seiner Zeit so das vorherrschende Gottesbild?
Man darf auch nicht verallgemeinern. Es gab ja auch die mystische Strömung, da ist Gott auch der gnädige Gott und Staupitz und Johannes Tauler. Aber ich glaube schon, dass die Angst vor Strafe, ich kenne es ja bei manchen Menschen heute auch und ich sage immer, das Selbstbild und das Gottesbild korrespondiert miteinander. Und wenn einer heute vom strafenden Gott spricht, dann argumentiere ich nicht theologisch und sage, ja, in der Bibel steht aber, Gott ist ein gnädiger Gott, weil das betrifft nur seinen Kopf. Sondern ich frage immer, warum hast du es nötig, dich selber zu bestrafen? Also da ist im Menschen auch eine Selbstbestrafungstendenz. Ich bin nicht gut. Und dieses Gefühl, ich bin nicht gut, ich dürfte nicht so sein, also man hat Angst vor der eigenen Wahrheit und Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Aber viele haben Angst vor der eigenen Wahrheit und daher kommt diese Selbstbestrafungstendenz, dieses pessimistische Selbstbild, das heute bei vielen Menschen genauso verbreitet ist wie damals, vielleicht nicht in dem Maß, aber doch sehr weit.
Diese Vorstellung vom Fegefeuer, die ist uns ja heutzutage vielfach absolut fremd. Wie kann man die nochmal erklären für Menschen heute?
Natürlich ist es weder ein Ort noch eine Zeit, sondern in der Begegnung mit Gott, mit dem liebenden Gott, begegne ich auch meiner eigenen Wahrheit. Und da werde ich erkennen, dass ich zurückgeblieben bin. Jeder bleibt dann Sünder, wie Luther sagt. Und die Liebe reinigt mich. Ja? Das erleben wir ja auch im Zwischenmenschlichen. Je näher ich einem Menschen komme, desto mehr entdecke ich meine Fehler, aber die Liebe kann reinigen und die Begegnung mit Gott ist die Reinigung. Also es ist eigentlich mehr ein Hoffnungsbild, wenn ich mich der Liebe Gottes ergebe, wird die Liebe mich reinigen und das meint das.
Aber die evangelische Theologie hat sich davon ja ganz verabschiedet.
Ganz weiß ich nicht. Also die Frage des Gerichtes spielt auch in der evangelischen Theologie eine wichtige Rolle. Wir haben ja dieses Bild im 1. Korintherbrief, ich glaube 1. Korinther 3, wo deutlich wird, wir werden gerichtet nach den Werken, wir müssen uns also Gott verantworten, aber gerettet durch den Glauben, durch Christus. Und jetzt schreibt der Paulus da, aber wie durchs Feuer hindurch, daher kommt das auch mit dem Feuer, aber wie durchs Feuer hindurch ist so ein Begleitbild. Evangelische Theologie kann auch damit etwas anfangen unter dem Gesichtspunkt, dass unser Leben nicht beliebig ist, sondern dass wir verantwortlich leben und dass wir Rechenschaft geben vor Gott über unser Leben. Und dass dieses Rechenschaft geben für uns, das wird für mich auch sehr peinlich werden. Und da bin ich ganz froh, wenn sozusagen Christus mit mir durch diese peinliche Situation hindurchgeht und ich dann wirklich im Angesichte Gottes leben kann. Was evangelische Theologie nicht entwickelt hat, ist eine Lehre, die ins Verhältnis setzt, dass es nun bestimmte Formen von Strafen gibt für Vergehen und dass die Kirche darüber bestimmen kann, welche Form von Frömmigkeitsübung in welcher Weise gegenüber Vergehen entlastend wirkt. Also solch eine Lehre haben wir nicht entwickelt.
Gut, ich verstehe Gericht so, auch wie Gerechtigkeit. Also Max Horkheimer sagt da, es ist ein Urbedürfnis des Menschen, dass die Täter nicht über ihre Opfer triumphieren. Und Gericht ist für mich keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Und Gericht heißt ausgerichtet werden auf Gott, dass Gott mich ausrichtet auf sich hin. Und das ist peinlich, weil keiner ist gerechter. Ich muss ausgerichtet werden. Aber es ist eben die Chance, dass selbst der Täter ausgerichtet werden kann auf Gott. Aber Thema der Hölle, Jesus sagt, wer sich dem Gericht entzieht, der ist schon gerichtet. Also wer sich richten lässt, der lässt sich ausrichten auf Gott. Und das ist die Chance, dass Täter und Opfer zusammenleben könnten. Aber wer sich dem verweigert, der schließt sich aus. Also Hölle ist die Möglichkeit. Natürlich hat man früher so typische Höllenpredigten gehalten, um Angst zu machen. Die Kirche sagt, wir müssen der Hölle rechnen. Du kannst, Jesus sagt auch, du kannst auch scheitern. Das müssen wir wissen. Aber zugleich ist christlich die Hoffnung, nicht die Gewissheit, aber die Hoffnung, dass die Hölle leer ist.
Also das verbindet uns ja nicht, dass wir auch sagen, wir werden gerichtet, um gerettet zu werden. Das ist das eigentliche Ziel. Man findet das ja durchaus auch im weltlichen Rechtswesen in diesem Gedanken der Resozialisation, dass Menschen ja auch hier bei uns gerichtet werden, um sie zurechtzubringen. Und das Gefängnis soll das leisten, obwohl es häufig genug genau da versagt. Aber der Grundgedanke ist auch da durchaus angelegt. Und da kann man sagen, ja, mit Christi Hilfe sind dann die Erfolgsquoten ein bisschen anders als in unserer menschlichen Gerichtsbarkeit.
Aber Sie haben das eben geschildert, dieses sich rechtfertigen müssen. Wir haben ja verstanden, dass das für Luther eine ganz extrem existenzielle Herausforderung war. Also nicht nur da gesagt, es ist peinlich, sondern er hat eben da eine richtige große Lebensangst davor gehabt. Kann man nicht sagen, dass sich heute für die Menschen das doch grundsätzlich geändert hat, dass sie diese transzendente Lebensangst eigentlich nicht mehr kennen, sondern dass die Ängste, mit denen wir uns rumschlagen, eher so innerweltliche Ängste sind?
In der Begleitung kenne ich schon Menschen auch, die Angst haben vor Verdammung. Aber gut, es ist dann manchmal auch was Krankhaftes. Aber dass es weniger ist als zur Zeit Luther, das glaube ich schon. Also heute sind die Ängste, wie Sie gesagt haben, nicht den Anforderungen des Lebens zu entsprechen, meinen eigenen Vorstellungen von mir nicht zu entsprechen, so nicht zu schaffen. Angst vor Krankheit, schon auch Angst vor Tod. Wobei, wenn ich die Angst vor dem Tod genauer anschaue, ist es weniger die Angst vor der Hölle, das ist bei alten Menschen noch da, aber größer ist die Angst vor Kontrollverlust. Es ist ja ähnlich mit dem, ich bin vor Gott nicht gut genug, was im Mittelalter war. Heute hat man Angst, die Umstehenden könnten entdecken, dass ich doch nicht so ein heiler Mensch bin, sondern viel Chaos in mir ist. Also es ist vielleicht mehr die Angst vor den Menschen. Eine Theologin hat einmal gesagt, heute ist weniger, wie kriege ich einen gnädigen Gott, sondern wie kriege ich einen gnädigen Mitmenschen, der mich nicht beurteilt.
Ja. Es ist ja so, Luther sagt von sich, ich bin ein Sünder und ich bin gerechtfertigt. Also so diese beiden Dimensionen. Und wie übersetzen wir denn Sünder heute? Also ich erlebe es gesellschaftlich als ein Fremdwort.
Also ich übersetze das gerne so, dass ich von der Gebrochenheit des Menschen und von seiner Fähigkeit zum Destruktiven und zum Bösen rede. der das Leben, sein eigenes und das anderer Menschen gefährden und zerstören kann. Dieses Potenzial haben wir. Theologisch ist das für mich Ausdruck der Trennung von Gott. Aber ich glaube, das ist die säkulare Form, in der man Menschen sagen kann, was damit gemeint ist, nämlich deine Destruktivität dir selber und anderen gegenüber.
Empfinden Sie das auch, Pater Anselm, dass das ein Wort ist, das unser Selbstbewusstsein als Zeitgenosse gar nicht mehr trifft, dass man das gar nicht sein will und wegschiebt?
Ja, Sünder ist sicher eher ein Fremdwort. Das griechische Wort Hamartia heißt auch sein Leben verfehlen. Also ich lebe an mir vorbei. Sie sagen, gebrochen hat, das ist ein wichtiges Bild. Ich würde sagen, viele haben das Gefühl, mein Leben stimmt nicht, ist nicht stimmig. Ich lebe nicht das, was ich von meinem Wesen her, von Gott her sein könnte. Ich lebe an mir vorbei, ich verfehle mein Leben. Schuld und Schuldgefühle gehören zum Menschen. Die Therapeuten wissen ein Lied davon zu singen, dass jeder auf einmal Schuldgefühle hat. Und die Frage, wie gehen wir angemessen mit diesem Thema um, das ist sicher auch eine Herausforderung, die Luther uns heute stellt. Also wir müssen nicht unbedingt die gleiche Sprache wie Luther benutzen, aber wie wir mit dem Phänomen umgehen, dass wir den Leuten nicht Angst machen, eben nicht wie die Kirche es damals mit Ablass, ja, du bist Sünder, aber wenn du was gibst, dann ist wieder erlassen, sondern wie kann ich mich, der ich mich oft als unannehmbar erlebe, so sagt Paul Tillich ja auch, Vergebung heißt Annahme des Unannehmbaren, wie kann ich mich in meiner Brüchigkeit, in meinem Selbstzweifel trotzdem als angenommen fühlen von Gott und wie kann ich mich selber annehmen? Das ist die Grundfrage.
Ich würde gerne noch mal versuchen, ob wir sozusagen Luthers reformatorischen Durchbruch, also das, was er für sich selber erkannt hat und was er auch gepredigt hat, noch mal drüber nachdenken, wie wir das heute in Worte kleiden können. Wenn wir so feststellen, die Ängste der Menschen heute sind doch noch mal andere als die damals. Wenn wir die Antwort, die Luther damals für sich gefunden hat, übersetzen wollen auf die Ängste der Menschen heute, wie würden Sie das machen?
Ja gut, wenn Luther sagt, simul justus et peccator, dann würde ich das heute sagen, alles darf sein, es ist so, wie es ist, also nicht dieses ständig verurteilen. Es ist auch eine psychologische Erfahrung, wenn ich gegen was kämpfe, wirklich eine starke Gegenkraft. Sich die eigene Wahrheit anschauen in aller Freiheit, ja. Jesus sagt auch, die Wahrheit soll euch frei machen. Ich kenne viele, die nicht in die Stille gehen können, weil sie Angst haben vor dem, was dann hochkommt. Da kommt nicht die Schuld vor Gott hoch, aber da kommt hoch, mein Leben stimmt nicht. Ja. Ich lebe an mir vorbei und es stimmt nicht. Und das darf sein und darf ich als Gott hin und werde angenommen, erfahre Verwandlung, Neuwerdung. Das ist für mich ein wichtiges Bild.
Ich glaube, wenn man das in heutige Zeit übertragen würde, könnte man vielleicht folgenden Vergleich anstellen. Dass man sagt, der Unterschied ist zwischen der schwarzen Pädagogik und der ermutigenden Pädagogik, der positiv verstärkenden Pädagogik. Die einen sagen immer, was du alles nicht kannst und machen dich klein und sind ständig hinter deinen Schwächen und deinen Fehlern her, um sie dir aufs Butterbrot zu schmieren, sodass du ständig merkst, ich bin so ein Würstchen und die anderen sind so groß. Während die positive Verstärkung nimmt mich und ermutigt mich bei den Dingen, die in mir angelegt sind, die gelingen, die mir zusprechen, du kannst das und dann darauf setzen, dass ich das weiterentwickle. Und so ist das vielleicht, was bei dem Luther passiert ist. Der Gott, der mich richtet und klein macht und der Gott, der mich aufgerichtet hat und schon zurechtgebracht hat, sodass ich nun wirklich auch anders laufen kann. Also ich glaube, das könnte so ein ganz guter Vergleich sein zwischen der schwarzen Pädagogik und der ermutigenden Pädagogik.
Wir haben ja die berühmten Sätze von Martin Luther aus seiner Schrift von 1520. Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Eine große Spannung, die in diesen Sätzen liegt. Er selber hat ja eine große Freiheitserfahrung gemacht. Wie wichtig ist dieses Erbe der Reformation?
Diese Spannung, die hier beschrieben wird, bestimmt bis heute unser Selbstverständnis und auch unser kirchliches Leben, auch unsere Sicht auf den Menschen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Und das ist eine Freiheit, die wir im Glauben gewinnen, weil wir Gott zugeordnet sind. Der ist der erste Herr und sonst keiner. Und alle anderen sind von uns mit modern gesprochen, mit beauftragte Herrschaften. Also wir kommen nicht aus ohne eine solche Ordnung, aber sie bedarf dann ihrer menschlichen Legitimation. und ein Christmensch sein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan in der Liebe. Das heißt, christliche Existenz ist immer eine Existenz, die auf den anderen bezogen ist und die sich immer fragen muss, wie sie dem anderen dient. Also ich finde diese Dialektik als Rahmen christlicher Existenz nach wie vor sehr genial beschrieben.
Diese Dialektik hat ja den ersten Teil des Niemandem untertan. Steigen da die Katholiken schon aus, Pater Anselm?
Nein, für mich ist ein Satz von Paul Tillich wichtig, dass Kreuz ist das protestantische Prinzip, es protestiert gegen jede Verabsolutierung irdischer Macht. Paulus sagt, durch das Kreuz ist mir die Welt gekreuzigt, das heißt die Maßstäbe der Welt sind durchgestrichen. Ich gehöre Gott, aber keine Menschen, also kein Mensch kann über mich verfügen, weder der Papst noch der Abt noch andere Menschen. Das ist das eine, wir sind frei, aber die spirituelle Freiheit heißt vor allem natürlich auch eine Freiheit vom Ego. Also, und das meint, ich würde es natürlich anders ausdrücken, jedermanns Knecht, ich würde sagen Hingabe. Freiheit heißt, dass ich mich auch hingeben kann. Also wenn Freiheit nur Selbstbesitz da ist, ich muss frei sein und mich an nichts binden, dann ist das keine wirkliche Freiheit. Die Freiheit ist die Freiheit vom Ego. Und da müssen wir heute sehen, heute in unserer Gesellschaft, wir verkünden die Freiheit, aber viele Menschen sind nicht frei. Die schauen ständig, was denken die anderen von mir und wie werde ich gehandelt auf dem öffentlichen Markt und so weiter. Also ständig dieses Abhängigsein von Meinung der anderen oder von der Mode oder von dem, was man heute trägt oder heute macht. Und da diese innere Freiheit, das ist auch schon ein wesentlicher Aspekt, den Luther da verkündet hat, den ja Paulus immer wieder verkündet und auch die frühen Kirche, das hatte er aber. Leider war der Aspekt in der katholischen Kirche natürlich immer etwas unterbelichtet. Man hat lieber die Ordnung und den Gehorsam verkündet. Aber so wie Jesus sagt, wer zahlt die Steuern, die Fremd oder die Söhne? Also sind die Söhne frei. Niemand hat über sie zu herrschen. Das ist für mich schon ein wesentlicher Aspekt. Aber Freiheit auch zum Dienen und Freiheit, so wie Meister Eckhart es beschreibt, auch frei sein, nicht anhaften, nicht abhängig sein von Dingen, sondern frei zur Liebe oder zum Dienst, oder zur Hingabe. Leben heißt ja auch hingeben, in der Arbeit sich hingeben, Menschen sich hingeben. Und da erlebe ich ja heute zwei große Tendenzen. Es gibt Menschen, für die ist die Arbeit was Fremdes, das will was von mir. Aber hingeben an das Fremde, das verwandelt die Arbeit, oder hingeben an den Menschen, das schafft Beziehungen. Wer nur auf sich selber schaut, der isoliert sich dann selber und das ist eine falsche Freiheit. Ja. Mhm.
Diese erste Freiheit, die geistlich begründet ist, ist ja fast die Umsetzung dieses schönen Zitats aus Römer 14, leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, ob wir leben oder sterben, wir gehören zum Herrn. Mhm. Also das ist im Grunde sehr schön umgesetzt. Und der zweite Punkt, den könnte man sehr verbinden mit einem heute notwendigen und sehr modernen Satz, und der heißt Freiheit in Verantwortung. Bei den Wirtschaftskrisen haben wir ja in unseren ganzen sozialethischen Stellungnahmen diesen Gesichtspunkt immer ganz stark betont. Wer die Möglichkeiten der Finanzindustrie hat in den obersten Kategorien und meint, es sei Ausdruck von Freiheit, so zu zocken und so hauptsächlich sich selber die Taschen voll zu stecken, der kann nicht von Freiheit reden, das ist Willkür und Despotie. Freiheit muss immer in Verantwortung gelebt werden, und zwar gegenüber allen Menschen. Also Luther hat das ja noch sehr betont, gegenüber deinem Nächsten. Du sollst deinem Nächsten in Freiheit dienen. Dazu sollst du die Freiheit benutzen, aus dem Geist der Hingabe in der Liebe. Also Luther selber sagt das in der Liebe und meinte damit dann die Nächstenliebe. Und diese Bindung von Freiheit ist geradezu überlebenswichtig. Gerade in unserer Zeit. Das kann man Menschen heute sehr gut vermitteln.
Also wenn man versucht, Luther zu aktualisieren und greift sich das Stichwort Freiheit heraus, dann ist das vielleicht auch ein bisschen missverständlich, nicht? Denn wir haben ja beide Seiten, beide Dimensionen, die Bindung, die Verantwortung, und das wird irgendwie überhört heute.
Das wird überhört, wenn es kurzsichtig oder...
Woran liegt das? Also
es gibt so ein ganz kurz gesprungenes Freiheitsverständnis, das darauf hinausläuft. Freiheit heißt, ich kann tun und machen, was ich will. Dass Freiheit erst entsteht aus einer bestimmten grundsätzlichen Bindung heraus. Dass Freiheit ohne einen Rahmen, der den Innenrahmen der Freiheit definiert, keine Freiheit ist, sondern Chaos. wo alles durcheinander geht. Das braucht schon ein Stückchen Nachdenken. Da muss man über Freiheit und die Bedingungen des menschlichen Lebens schon etwas nachdenken.
Wir sind ja dabei, so ein bisschen die Missverständnisse, die bei dem Stichwort Freiheit lauern, irgendwie zu identifizieren. Sie leben als Mönch natürlich in diesen Strukturen und würden sich sicherlich nicht als unfrei bezeichnen.
Nein, ich erlebe natürlich, ich begleite ja Ordensleute und bei manchen erlebe ich schon, dass da so eine enge Atmosphäre ist. Und es ist klar, ich kann in einer Gemeinschaft nur leben, wenn ich innerlich frei bin. Sonst wird es alles zu eng. Ich möchte noch, Sie haben Freiheit in Verantwortung, Freiheit in Liebe. Und das Dritte ist Freiheit in Bindung. Und viele, die können sich nicht entscheiden, zum Beispiel, ja, weil die Entscheidung ist auch eine Bindung. Wenn ich mich für einen Weg entscheide, viele lassen sich alle Türen offen und dann geht das Leben an ihnen vorbei. Oder Bindung kann zu eng sein. Also Freiheit gehört auch dazu, mich binden zu können. Das ist ja heute schon eine Tendenz, nicht nur die Bindungen der Partnerschaft, sondern auch Verbindlichkeit ist da eher für viele ein Horror, was verbindlich zu machen. Aber wenn alles unverbindlich ist, wächst ja auch nichts. Es ist kein Rahmen, wo etwas wachsen kann.
Luther gemeinsam betrachtet. Anselm Grün und Nikolaus Schneider über reformatorische Impulse für heute. Das vollständige, sehr umfangreiche Gespräch mit dem Benediktinermönch Anselm Grün und dem ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, liegt als Buch im Vier-Türme-Verlag vor. Sein Titel lautet ebenfalls »Luther gemeinsam betrachtet«.